Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe des Ego FM Talk Radios. Mein heutiger Gast gehört zu den bekanntesten Schauspielern, die Bayern und Deutschland so zu bieten hat. Er lebte in New York, er lebte in Paris, Berlin und München. Seit 30 Jahren bevorzugt er allerdings das Landleben. Im Sommer im Chiemgau und im Winter in Kenia. Ein unverwechselbarer Typ mit ganz vielen Facetten und immer authentisch, so könnte man meinen heutigen Gast beschreiben. Ich freue mich sehr über den Schauspieler und Kabarettisten Eisi Gulb. Eisi, grüß dich.
Ich grüße.
Ich habe es schon verraten, ich komme ursprünglich aus dem Chiemgau, wo man dich ja quasi auch findet, wenn du nicht gerade in Kenia überwinterst. Eigentlich bist du ja ein waschechter Münchner, genau gesagt ein Schwabinger. Bin ich denn richtig der Annahme, dass einem die Großstadt, desto älter man wird, irgendwann mal gewaltig auf den Keks geht?
Also mittlerweile ist es tatsächlich so, ich besuche München nach wie vor gerne. Vor allen Dingen jetzt gerade bin ich ja fast ein ganzes Monat da durch mein Theaterengagement. Und die haben mir so eine kleine Theaterwohnung gestellt. Und das ist am Isartorplatz. Und das genieße ich jetzt auch wieder, dass ich da einfach einmal zu Fuß zum Viktualienmarkt rübergehe und da irgendwas esse oder mir da einen Saft kaufe und sowas. Also ich mag meine Heimatstadt schon. Aber ich muss zugeben, ich habe das Landleben also wirklich nie bereut, dass ich da rausgezogen bin. Das ist mein Refugium und es ist eine ganz, also einfach eine viel bessere Lebensqualität, muss man wirklich sagen. Mhm.
Im Sommer oder übers Jahr quasi im Chiemgau und in Kenia dann im Winter, das heißt, du entfliehst dem kalten Wetter hier in Deutschland. Durch deine erste Frau bist du ja nach Afrika gekommen. Was hat dich denn damals so gepackt und fasziniert, dass du dir gesagt hast, da möchte ich jetzt bleiben?
Ja gut, damals war ich noch jung und sehr abenteuerlustig und da habe ich dann so, sage ich mal, ein bisschen mehr Chaos, bisschen mehr nicht so strukturiert und nicht so sauber, nicht so geleckt alles, nicht so geordnet. Das habe ich damals sehr genossen. Lustigerweise, weil du zuerst das schon angesprochen hast, wenn man dann älter wird, irgendwie, also mittlerweile geht mir das Chaos eher so ein bisschen auf den Sack. Also da bin ich dann manchmal wieder ganz froh, wenn ich dann im Chiemgau bin und über richtig schöne, saubere, schön geteerte Straßen fahre und trotzdem eine geile Landschaft um mich herum habe und so. In Kenia, es hat sich jetzt nicht alles zum Guten verbessert in den letzten Jahren. Es hat zwar viel Entwicklung gegeben, was das Leben teilweise viel praktischer macht, so wie bei uns eben auch, aber es gibt halt jetzt auch einen wahnwitzigen Verkehr, der manchmal schon auch wirklich nerven kann. Und ja, das Schlimmere, muss ich sagen, in Kenia ist die Korruption einfach. Mhm. Ja. Das ist etwas, da habe ich früher immer gedacht, ach, da kann ich damit umgehen, das berührt mich doch gar nicht groß oder sowas, aber es geht leider Gottes in alle kleinen Ecken und ja. Geht es nicht so schön.
Und wird auch nicht besser.
Ja, obwohl die jungen Leute gerade wirklich aufmachen und versuchen, dagegen anzukämpfen. Es gab jetzt wirklich große Protestbewegungen, ganz friedlich, ja, obwohl die Regierung da wieder ganz schön reinkaut hat und es gab dann auch wieder Tote und sowas. Aber diese neue Gen Z-Generation, die versucht jetzt da wirklich was zu ändern. Aber das wird noch ein langer Weg sein.
Mhm. Also jetzt haben wir es vorhin schon kurz erwähnt, du bist eigentlich waschechter Schwabinger. Magst du uns mal ganz kurz?
Ja, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, bin ich so halb Schwabinger, halb Maxvorstädter. Ah. Also ich bin so ziemlich an der Grenze zum Siegestor da geboren, an der Kalbachstraße. Und also eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, hat meine, da wo ich aufgewachsen bin, das hat eigentlich noch zur Maxvorstadt gehört. Aber ich war natürlich dann als Junge ständig in Schwabinger.
Gut zu wissen. Magst du uns mal mitnehmen in deine Kindheit in München? Von was war die geprägt und wie empfindest du die heute so im Nachhinein?
Ich habe eine tolle Jugend, eine tolle Kindheit in München gehabt, muss ich sagen. München war wirklich, also lustigerweise haben ja die anderen Großstädter damals in Deutschland München immer als Dorf bezeichnet, ja, und als Schickimicki-Stadt und sowas. Und das stimmt halt einfach gar nicht. Es gab auch in München schon alle möglichen Facetten und man musste sich einfach nur auskennen, ja, wo man dann hingeht. Für mich war es toll, weil mein oder unser Spielplatz, also so von meiner Clique, das war der Englische Garten, den wir uns damals allerdings noch richtig erobern mussten. Ja. Also als wir aufgewachsen sind, standen da noch überall Schilder rum, Betreten des Rasens verboten. Mhm. Ja. gab es Parkwächter mit Schäferhunden in Uniform, die uns dann ständig verjagt haben, wenn wir da tatsächlich in die Wiesen gegangen sind und so. Aber so im Laufe der Zeit haben wir uns das regelrecht erkämpft, muss ich sagen. Ja. Ich habe es ja schon öfter erzählt. Also meine Clique, wir waren wirklich die Ersten, die im Eisbach gebadet haben. Wir waren die Ersten, die sich den Eisbach sozusagen erkämpft haben. Wir waren auch die Ersten, die da auf der Welle geritten sind sozusagen. Ja. Allerdings noch nicht mit Surfboarden, sondern
Mit einer Tür habe ich gesehen.
mit einem alten Verschalungsbrett von der Baustelle. Da haben wir dann einfach ein Seil angebunden, ja, und dann sind wir sozusagen Wasserski gefahren, könnte man das eigentlich nennen.
Für die BR-Serie Lebenslinien hast du dich tatsächlich nochmal auf so ein Brett gewagt in den Fluss hinein und es sieht bis heute immer noch sehr sportlich und sehr, ja, sehr gut aussehend
Ja,
aus.
das ging eigentlich ganz locker wieder, muss ich sagen. So der erste Moment war noch ein bisschen komisch, aber dann, leider haben sie dann später gar nicht mehr mitgefilmt, weil da habe ich dann angefangen, nochmal so unsere alten Tricks zu machen. Man konnte nämlich, wenn man ein elastisches Seil angebunden hat, dann konnte man sich einfach so ins Wasser nach hinten fallen lassen, also immer noch mit den Füßen auf dem Brett natürlich, und dann hat einen der Wasserdruck so ganz nach hinten geschoben, ja, man war aber unter Wasser und irgendwann hat man das Gewicht wieder nach vorne verlagert und dann ist das Brett regelrecht rausgesprungen, einfach so 5 bis 10 Meter, ja. Das waren so unsere Dinger, die wir damals entwickelt haben.
Das war dem BR wahrscheinlich zu wild, das noch zu zeigen.
Vielleicht war es ihm zu wild, ja.
Ja. Also ich habe gelesen, dass du während deiner Grundschulzeit schon gern Kunststücke aufgeführt hast. Kann man sagen, dass du da so ein bisschen die Liebe für Darbietungen für dich schon entdeckt hast im Kindesalter?
Es gab in meinem Haus so zwei Nachbarskinder, der Michi und die Evi. Und wir haben dann ab und zu mal Vorstellungen für die Nachbarn gegeben. Da hat man dann beim Groll Michi in der Wohnung, die hatten eine sehr große Wohnung, haben wir uns hingesetzt und haben mit so einem Kinderschlagzeug und ich hatte so eine ganz kleine Mini-Mundharmonika und die Evi hat irgendwie noch ein bisschen dazu gewackelt. Und da haben wir also sozusagen unsere erste Aufführung gegeben, was allerdings sehr eigenartig war, glaube ich, im Nachhinein.
Aber dann kann man doch sagen, hat so diese Liebe zu Darbietungen damals schon so ein bisschen in dir geschlummert, oder als Kind?
Ja,
Ja.
durchaus. Vielleicht auch mit meinem Vater zu tun, weil der war auch so ein Entertainer, der konnte halt so einen Tisch mit 10 Leuten einfach so aus dem Stegreif unterhalten. Ja, das hat mich schon immer fasziniert.
Der war auch in einer eigenen Band, habe ich gelesen, hat ganz viel Musik gemacht, auch tatsächlich neben seinem Hauptjob. Der hat nämlich tatsächlich, ist es richtig, beim Finanzamt gearbeitet, war Finanzbeamter?
Er war Regierungsrat im Finanzministerium und war ein ganz, ganz straighter, korrekter, präziser Beamter. Hat eine Schreibschrift gehabt, die wie gedruckt war. Also, und er hat, also die Bücher, wenn man gesehen hat, die er geführt hat, das ist unglaublich. Aber auf der anderen Seite war er Musiker seit Zeit seines Lebens, hat 7 Instrumente gespielt und war eigentlich immer mit irgendeiner Band unterwegs.
Als du 10 Jahre alt warst, ist der Papa erkrankt an Lungenkrebs. Da begann wahrscheinlich so der zweite und eher unschöne Part deiner Kindheit. Oder kann man das so sagen? Oder wie hast du das damals empfunden? Du hast dich nämlich um ihn gekümmert, während die Mama wieder arbeiten gegangen ist, damit das Geld reinkommt.
Ja, das ist klar. Das war, kann man jetzt sagen, belastend. Auf der anderen Seite, ich sehe es jetzt mittlerweile auch so, man wird mit so einer Situation konfrontiert und ich denke, dann muss man sich dem einfach auch stellen. Ja, und das ist so passiert, da hat man dann gar nicht lang drüber nachgedacht. Die Situation war da und man musste damit umgehen. Ja, sicher hat mich das wahrscheinlich ein bisschen durcheinander gebracht und ich war sehr gefordert, war plötzlich so irgendwie der kleine Mann im Haus, musste also da irgendwie diese Rolle übernehmen. Meine Mutter wieder gearbeitet. Aber es hat mich auch sehr schnell wachsen lassen, erwachsen werden lassen, ja, und reifen lassen. Also es hat beides, es hat immer beides seine Seiten, ja. Es hat immer seine Schattenseiten und seine sonnigen Seiten.
Irgendwann warst du mit der Schule fertig. Du hast die kurzzeitig mal unterbrochen, um mal auf Reisen zu gehen, wo du auch in einem anderen Interview mal erzählt hast, das hat dich auch sehr geprägt. Tatsächlich, du bist anders zurückgekommen, als du gegangen bist damals.
Die ist wirklich sehr, sehr wichtig gewesen in meinem Leben, weil die hat mich einfach stark gemacht. Also wenn du so als junger Typ, ich war wirklich so, ich hatte gerade den Führerschein in der Tasche und bin dann da mit so einem Mercedes nach Iran gefahren, also nach Persien damals hieß es ja noch, und habe das einen Perser überführt, dieses Auto, ja, und war da 5.500 Kilometer alleine unterwegs. Damals gab es keine Smartphones, damals gab es keine direkten Kommunikationsmöglichkeiten. Meine Mutter hat alle paar Wochen vielleicht mal ein kurzes Telefonat von mir gekriegt. Aber diese Reise hat mich wirklich stark gemacht. Als ich da zurückgekommen bin, dann habe ich das das Fachabitur, das ich dann gemacht habe in Richtung Kunst, das habe ich dann echt mit links abgehandelt. Irgendwie, da konnte mich gar nichts mehr nerven in der Schule. Ja, Architekturstudium, da ging es halt gleichzeitig los, dass ich so eine Tanzkompanie da entdeckt habe. Also Jazz-Tanz und sowas. Und es war alles eigentlich durch Zufall ist das so entstanden. Aber dann habe ich da mitgemacht und es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Dann habe ich mit 18 eben diesen Break gemacht. Da gab mein Führerschein und habe gesagt, ein Jahr aussetzen. Dann habe ich es fertig gemacht. Und nach New York bin ich gegangen. Was waren das? 78. Da war ich dann 23, knapp 23. Ja.
Und jetzt die Frage, mit welchem Vorhaben nach New York?
Ich habe mich damals in eine amerikanische Ballerina verliebt, eine Tänzerin, und die hat zu mir gesagt, ja, wenn du irgendwas in Richtung Theater, Schauspiel, Tanz machen willst, dann musst du halt mal nach New York gehen, weil das ist natürlich das Nonplusultra da, was es da an Schulen gibt und an Beispielen. Ja. Und dann bin ich mit ihr nach New York gegangen. Das war natürlich auch also unglaublich beeinflussend für mich. Ja. Aber lustigerweise, ich habe da zum einen natürlich so meinen Tanzunterricht versucht zu nehmen. Gleichzeitig habe ich aber halt das Village und den Washington Square für mich entdeckt. Und damals war New York wirklich noch eine richtige abgefahrene Künstlerstadt. Damals konnte man in New York auch noch mit wenig Geld überleben, was ja heute überhaupt nicht mehr möglich ist in der Stadt. New York ist ja aberwitzig teuer geworden. Aber damals ging das noch. Es war zwar auch wesentlich gefährlicher damals noch, aber also mir ist nichts passiert und ich kam da immer gut durch. Und am Washington Square waren einfach diese ganzen verrückten Straßenkünstler. Und das war eine Szene, die habe ich vorher noch nie gesehen in meinem Leben und das hat mich schon sehr beeinflusst. Ich bin nach Harlem immer gefahren mit der Subway, obwohl mir jeder gesagt hat, also als Weißer fährt man nicht nach Harlem, aber da war eben das Alvin Ailey Dance Center und das war die einzige schwarze Tanzschule und ich war schon immer ein Fan von schwarzer, guter rhythmischer Musik und deswegen bin ich dann da einfach mal hin und war auch überhaupt kein Problem. Ich war ein junger Freak mit langen Haaren und ich habe mir gedacht, wer will denn was von mir? Und genauso war es auch, keiner wollte was von mir. Und vor der Alvin Ailey Tanzschule, da waren halt so junge Typen damals schon in ihren Baggy Trousers, ja, die so bis zum Arsch runterhingen und die haben da auf dem Karton, also wenn man sich das jetzt vorstellt, na, heute laufen die Kids teilweise noch rum mit den Hosen so im Arsch, ja, und meinen, sie sind da irgendwie trendy oder sowas, na, aber das ist alles damals schon entstanden. Also das ist ja ewig her, ja, das sind jetzt schon, wenn er bald 50 Jahre, wenn man sich das vorstellt. Und da gab es auch schon die ersten Breaker, die eben da auf den Kartons da ihre Geschichten gemacht haben. Und dann habe ich da öfters nach der Tanzstunde oder vor der Tanzstunde, je nachdem, wie früh ich dran war, habe ich da ein bisschen zugeschaut und irgendwann hat einer mal von denen gemeint, ja, komm, probier
Macht
halt
mit.
auch mal. Ja. Und ich habe schon immer gern getanzt und dann fanden die das ganz lustig, also dass jetzt da so ein Weißer, noch dazu einer aus Europa, ich war halt einfach der Deutsche, der German. Ja. Und jetzt ist er da ein bisschen mitgegroovt und hat tatsächlich auch seinen Arsch bewegen können und dann fanden die das gut und ich fand es gut und so ging das dann los. Ne.
Coole Geschichte, aber dann kann man trotzdem sagen, hast du das quasi mit nach Deutschland gebracht bei der Rückkehr, oder?
Nein,
Bissl. Nein? Das wird zumindest behauptet.
also ich bin zurückgekommen, ich habe nach wie vor gern getanzt, aber ich habe nicht Breakdance nach Deutschland
Ja.
gebracht. Also das wäre ein Unding, das zu behaupten. Da gab es schon ganz andere Jungs auch. Es gab viel bessere Leute auch. Ich habe halt das Glück gehabt, dann 1984 diese Live aus der Alabama-Sendung zu machen. Das war diese erste große Jugendsendung im BR. Und damals waren es ja nur die Öffentlich-Rechtlichen, da gab es noch kein Privatfernsehen. Und wenn du dann in so einer Sendung warst, dann warst du natürlich über Nacht in ganz Deutschland bekannt eigentlich. Ja.
Ja.
Und da haben wir dann eine Breakdance-Corner eingerichtet. Und die war auch ganz witzig und die war vor allen Dingen authentisch. Dann kam das ZDF auf mich zu und hat gemeint, ja, du könntest doch so ein Vortänzer sein, du kannst dir deine Crew zusammenstellen, wir machen das alles so wie ihr, Graffiti, Fabrikhallen und alles cool und eure Klamotten, wie ihr das halt so macht und so. Ja. Naja, dann haben wir einen Vertrag unterzeichnet. Ich hatte meine Crew zusammen, bei der zum Beispiel Robert Pilatus dabei war.
Oh,
Ist das was?
ja, sagt mir was.
Milli Vanilli
Aha, genau,
später.
stimmt.
Dann haben wir einen Vertrag unterzeichnet, ganz naiv. Und auf einmal hieß es ab ins sterile Aerobic-Studio vom ZDF. Nike war auf einmal Sponsor und wir mussten dann diese Headbands und diese komischen Ballettdinger da anziehen. Und also alles, es war einfach alles fürchterlich für uns, ja. Ich sage immer, das ist die einzige Leiche, die ich im Keller liegen habe, weil ich fand die Sendung so grottenschlecht. Ganz ehrlich gesagt, weil es so fake war. Wir konnten nicht mal richtig breaken, weil sie dann gedacht haben, ja, aber wenn jemand zuschaut und es passiert was, dann sind wir ja versicherungstechnisch gar nicht abgedeckt. Dann haben sie uns den Professor vor die Nase gesetzt, der dann immer gesagt hat, bloß nicht nachmachen, ist ja alles viel zu gefährlich und so. Ja, wir haben eh nichts Gefährliches gemacht. Also für mich war es fürchterlich, muss ich sagen. Trotzdem hat die Sendung einen Riesenerfolg gehabt und ein Riesenecho. Und es kann mir heute, das ist ja das Irre, das fasse ich ja kaum, heute noch passieren, dass mir irgendwelche Typen auf der Straße entgegenkommen und plötzlich sagen, hey, du bist doch der da, oder?
Aber das sind ältere Leute dann, oder? Das sind dann ältere Leute.
Naja, die sind jetzt mittel, ich bin ja auch eine alte Socke mittlerweile, verstehst du? Und die sind dann vielleicht 10, 15 Jahre jünger oder so, ja, und haben dann gesagt, ah, du warst unser Breakdance-Guru und so. Und ich kann da bloß immer drüber lachen. Die Bild-Zeitung hat mich irgendwann sogar zum Weltmeister geschrieben im Breakdance, was völliger Blödsinn ist, weil ich nie an irgendeiner Competition teilgenommen habe. Ja. Also, aber so läuft es halt mit
So
Medien teilweise.
entstehen Geschichten. Also
Ja.
das Tanzen ist ja eigentlich bis heute für dich so ein richtiges Lebenselixier. Pure Therapie, hast du mal gesagt. Was findest du denn da für dich und was bereichert dich dabei?
Ja, also speziell als ich dann Salsa für mich entdeckt habe. Also das erste Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich so Paartanz gemacht habe. Ja? Und vom Salsa ging es dann in Bachata und dann kam plötzlich Kizomba aus Angola. Das ist so ein ganz, ganz feinfühliger Tanz. Und ja, da tanzt man halt mit Frauen, die auch Bock haben. Und wenn Männer Bock haben aufs Tanzen, dann hast du einen großen Bonus bei den Mädels. Ja. Ich habe dann auch lange Zeit meinen Geschlechtskollegen immer versucht, das zu vermitteln und zu sagen, ja, ihr müsst ja mal euren Arsch bewegen und sowas. Die Mädels mögen das, ja. Mittlerweile bin ich nicht mehr so missionarisch unterwegs, weil jetzt ist in der Salsa-Szene auf einmal teilweise Männerüberschuss. Und früher war es immer ganz andersrum. Ja. Aber es ist einfach, es ist eine tolle Sache. Es ist das beste Gehirntraining schlechthin. Also die Neurologen sagen, das beste Gehirntraining ist Paartanz. Weil das dreidimensional ist oder vierdimensional eigentlich irgendwo. Ne? Also du musst die Musik hören, du musst den Rhythmus umsetzen, du musst dir als Mann der Frau gegenüber was einfallen lassen, die wiederum muss sich aber auch hingeben können, was vielen deutschen Frauen etwas schwerfällt. Und dann musst du das umsetzen und eben diese Musik interpretieren. Und da werden so viele Synapsen
Synapsen.
ständig irgendwie verbunden oder sowas, dass das wirklich mit Abstand das Beste Training gegen Alzheimer, gegen Demenz ist, sagen Sie.
Also du bist irgendwann dann natürlich auch zur Schauspielerei gekommen. Doris Dörri hat da auch einen guten Teil dazu beigetragen, glaube ich, ne? Die hat dich für den Film entdeckt. Wie kam es da damals dazu?
Ja, die Doris war die zweite. Der erste war der Percy Adlon damals. Der saß plötzlich mal mit Marianne Sägebrecht bei mir im Fraunhofer Theater, war das noch, kann ich mich erinnern, in einem meiner ersten Soloprogramme drin. Und dann haben die mich hinterher angequatscht und haben gesagt, ja, also er hätte da so ein Projekt, das heißt Zuckerbaby. Und die Marianne, die würde da die Hauptrolle spielen, die weibliche, und jetzt brauchen sie noch die männliche Hauptrolle. Und die Marianne hätte sich mich gewünscht. Also die kannte mich schon so ein bisschen von Opera Curiosa damals und so, ja. Und sie wollten halt so ein bisschen, ja, so einen Typen, der nicht so hart ist, nicht so weich, so ein bisschen was Androgynes auch hat oder sowas und vor allen Dingen mit dem Umstand umgehen kann, sich in eine sehr dicke Frau zu verlieben. Was also halt eine relativ ungewöhnliche Liebesstory war, also der dünne U-Bahn-Schaffner und die dicke Leichenwäscherin war das damals. Das war der erste Film, den ich gemacht habe und der war international tatsächlich unglaublich erfolgreich. Allerdings haben Marianne und ich davon nichts gehabt, weil sonst der Percy dann irgendwie alles vermasselt hat und nichts gesagt hat und uns nie zu Premieren eingeladen hat oder so. Ja. Das war eine sehr eigenartige Geschichte. Dann kam die Doris Dörri auf mich zu, hat mir im Inneren des Wals angeboten, haben wir auch gemacht. War eine tolle Drehzeit. Und während dieser Drehzeit legt sie mir das Buch zu Männer hin und sagt, schau mal, das ist mein nächster Film, ich hätte dich da gerne. Ich weiß allerdings gar nicht, der Straighte oder der Freak. Also das war in dem Fall ja damals dann später der Lauterbach und der Ochsenknecht, ja. Und ich habe das Ding abgelehnt, nicht weil ich es nicht machen wollte, sondern weil sie gleich im Anschluss an den Film im Herbst das drehen wollte. Und da hatte ich eine ganze Tournee geplant mit meinen Musikern und das konnte ich einfach nicht absagen. Das Lustige ist, dass mich die Doris Dörri seitdem nie wieder arrangiert hat. Also anscheinend war sie dann eine beleidigte Leberwurst.
Aha, sie trägt
Was
es
ich
dir
gar
noch
nicht
nach.
nachvollziehen kann, weil ich konnte ja nichts dafür. Konnte ja nicht diese ganzen Verträge einfach in den
Über
Wind
Bord werfen. Ja.
ja.
Es hat ja trotzdem
Klar,
keine.
Männer war natürlich dann der große Erfolg und da habe ich mir dann schon ein bisschen in den Arsch gebissen.
Das wollte ich gerade noch fragen, ob das dann tatsächlich dann auch so ist im Nachgang.
Das wäre wirklich sehr kompliziert geworden. Also ich
Ja.
hätte wirklich so an die 25 Vorstellungen absagen müssen, hätte meine Musiker auszahlen müssen. Also das weiß man ja alles nicht. Also
Der Karriere, als jetzt auf
hätte
jeden Fall.
Fahrradkette.
Hätte Fahrradkette. Und der Karriere hat es tatsächlich auch nicht geschadet, das muss man auch dazu sagen. Mittlerweile kennt man dich vor allem hier in Bayern auch durch die Eberhofer-Filme, da spielst du ja den Papa. Ich könnte mich auch mal wegschmeißen, wenn du an der einen oder anderen Stelle einen Wutausbruch bekommst. Wir können mal kurz reinhören.
Ihr Arschlöcher, haben sie euch komplett ins Hirn eingeschissen oder was? Ich protestiere gegen die Gentrifizierung meines Hofes, verstehst?
Du kommst jetzt sofort an unter Marsch.
Scheißerl mache ich, denk gar nicht dran.
So, jetzt wird's hinterher, wir fahren. Du glaubst, ich hab kein Geld oder was? Du zusammenzupft die Nageljagdbrillen oder was?
Ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, ob denn bei diesen Charakterzügen auch eine gewisse Ähnlichkeit zum echten Isaac Gulp besteht. Oder bist du genau das
Also,
Gegenteil davon?
sagen wir mal so, vom Freigeist her so ein bisschen und sowas ist da sicher, es gibt da sicher Parallelen oder sowas. Der Choleriker bin ich jetzt definitiv nicht. Und ist ja auch ein bisschen eigenartig, weil so ein eingefleischter Kiffer eigentlich eher nicht zu cholerischen Ausbrüchen neigt, sondern ja eher das Ganze ein bisschen gechillt angeht oder so, ja. Aber das ist halt in den Büchern so beschrieben und dann haben wir das so umgesetzt. Und das Lustige ist, das musste ich dann für mich entwickeln. Und noch dazu hat mir der Ed Herzog, der Regisseur, da ja immer wahnsinnig viel Freiheit gelassen. Das heißt, es wurden eigentlich diese Schimpftiraden nie niedergeschrieben. Nicht wirklich, ja. Es wurde halt so die Situation beschrieben und sowas. Also Beispiel, das war so eigentlich so der erste wirklich große Ausbruch, als mir das Auto in München unterm Arsch weggestohlen wird sozusagen. Und dann sagt der Ed Herzog zu mir so, und jetzt gehst du da raus auf die Kreuzung und fangst einfach einmal zum Schimpfen an. Mittlerweile gibt es in jedem Film eben diesen Ausraster irgendwie, ja, und da lasst er mich einfach machen.
Das
Das
heißt, es
ist
ist gar nicht vorgeschrieben, es
liebe
kommt
ich.
einfach aus dir raus, es ist ein Bauchgefühl, das dann da entsteht.
Ja.
Krass.
Also jetzt beim letzten bei Re-Ragout Rendezvous diese Szene mit der Monika Gruber in der Tierhandlung, ja, da gab es so ein paar Sätzchen dazu. Und dann sage ich zur Gruberin, habe ich gesagt, du pass auf, bieten wir ihm was an, du bist ja eine Rampensau, improvisieren wir einfach einmal, oder? Das können wir doch, wir können uns doch streiten jetzt. Und dann haben wir das gemacht und das kam wirklich so aus dem Bauch raus. Also so, was ich sie dann genannt habe, so zammzupfte Nageljagdschlampen und sowas irgendwie, das kam einfach dann so raus, ja, weil sie auch wirklich so, so hergerichtet war. Ja, die hat ja wirklich so ausgeschaut. Dann war das eigentlich mehr oder weniger ein One-Taker. Ja. Also wir haben das dann so in einem Satz durchgedreht, ja, und das hat einfach gestimmt, das hat gepasst. Und die Monika genauso schlagfertig, also wunderbar.
Super. Also es gab noch so viele andere Haltestellen in deinem Leben, die wir zum Beispiel nicht angesprochen haben. Das machen wir mal in einem anderen Interview, da haben wir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Du hast mal gesagt, dass du nie mit einem Ziel durchs Leben gegangen bist. Also alles kam irgendwie quasi auf dich zu. Denkst du, dass vieles im Leben quasi vorherbestimmt ist oder ist das alles Zufall, was da passiert?
Da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass irgendwie alles vom Schicksal bestimmt ist oder sowas. Da gibt es viele, viele Theorien dazu. Und ich weiß auch gar nicht, also auch diese Zielsetzungen, die man da immer hat. Okay, man hat vielleicht so kurzfristige Ziele, was weiß ich. Also als ich mit Kampfsport angefangen habe, wollte ich natürlich gut sein. Ich wollte gut werden. Ja? Ich wollte technisch einfach gut sein. Ich wollte das lernen. Das ist schon klar. Als ich Jonglieren angefangen habe, wollte ich natürlich gut jonglieren lernen oder sowas. Aber ich hatte nie irgendwie so dieses, also so, ich möchte mal, ich bin mal lustigerweise mit dem Arnold Schwarzenegger zusammengesessen in seiner Suite im Hotel Atlantik. Und der ist ja wirklich so ein typischer Vertreter von Zielsetzung. Also der wollte zuerst mal der große Bodybuilder werden, das hat er geschafft. Sein Geld hat er dann über Immobilien erstmal gemacht. Und dann hat er den ersten Film gedreht, Conan the Barbarian, was ja also damals dermaßen grottig schlecht war, wo sie ihn noch nicht mal reden haben lassen. Dann saß ich mit dem da im Hotel Atlantik und da war er gerade gut drauf und hat seine Zigarre geraucht und hat Champagnerglas und ich auch so in der Hand irgendwie. Und dann erzählt er so, und sein nächstes großes Ziel ist, bestbezahlter Hollywood-Schauspieler zu werden. Und als er das sagt, wollte ich gerade so an meinem Glas nippen, ja, und musste wirklich nur noch losprusten. Ja. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ja. Aber er hat es geschafft. 2 Jahre später war er der bestbezahlte Hollywood-Schauspieler über ein paar Jahre hinweg. Mhm. Ja. Diese Art von Zielsetzungen, muss ich ganz ehrlich gesagt, hatte ich nie. Ich lebe so ein bisschen nach dem Motto, die schönsten Früchte, die pflückt man immer am Wegesrand. Also dieses dauernde Suchen und Ding, das kann auch verkrampfen. Ja. Ich lasse die Dinger dann auch wirklich lieber so manchmal ein bisschen auf mich zukommen.
Genauso wie aktuell die Premiere, die diese Woche schon war, und zwar die Fortsetzung des legendären Brandner Kaspar im Bayerischen Hof. Da spielst du den Bornelkramer. Ich habe gehört, du konntest dich entscheiden zwischen Brandner Kaspar und Bornelkramer, hast dich aber für den Bornler entschieden. Wieso?
Ja, das war sofort klar. Also für mich gab es nur die Rolle Bornelkramer. Also den Tod zu spielen, das ist eigentlich grandios. Da hat man unglaublich viele Möglichkeiten auch. Und da habe ich auch wieder viel Freiheit gekriegt. Ich konnte meine eigenen Texte damit einbringen und so. Also das fand ich. Ich hätte auch bei einem, also ist das einzige wirklich so richtige, typische, klassische Theaterstück, das mich interessieren würde, oder die Rolle, die mich interessiert hätte schon immer, das wäre Mephisto gewesen. Ja? Also weil das natürlich, das ist was ganz Spezielles. Ja? Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt den Bandelgrammer natürlich gewählt. Also das war irgendwie, da gab es gar keine andere Überlegung dazu.
Und es
Macht
ist,
auch viel Spaß.
und das glaube ich, es ist vor allem eine Neufassung. Der Brandner Kaspar 2 heißt es ja, er kehrt zurück. Das ist quasi so ein bisschen, so ein bisschen in die Neuzeit geholt, die ganze Story, oder? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist zeitgemäßer, es ist ein bisschen pfiffiger, es ist frecher. Also ich halte es im Grunde genommen jetzt für lustiger und für besser als das alte Stück. Ich meine, das alte Stück ist grandios, ist das meistgespielte bayerische Theaterstück überhaupt. Aber wenn man mir das angeboten hätte, dann hätte ich gesagt, naja, das haben doch schon so viele gemacht, warum soll ich das auch noch machen? Aber diese Neufassung, da diese Weiterentwicklung, die fand ich sofort gut. Wer weiß, vielleicht machen wir sogar noch einen dritten Teil. Weil die Fassung, die ist ja wirklich dermaßen gut angenommen worden. Wir haben so einen Erfolg damit gehabt. Letztes Jahr in Wunsiedel auf den Luisenburg-Festspielen von 16 Vorstellungen, 14 Mal ausverkauft. Da passen 2000 Leute rein. In der Komödie im Bayerischen Hof letztes Jahr 37 Vorstellungen, 34 davon ausverkauft. Passen 570 Leute sogar rein auch, ja. Jetzt dieses Jahr schleppt sich's ein bisschen dahin, weil eigentlich, glaube ich, das Theater ein bisschen zu wenig Werbung gemacht haben. Die haben jetzt gedacht, das ist einfach so ein Selbstläufer. Aber jetzt hat man natürlich beim zweiten, bei der Wiederaufnahme, hat man natürlich nicht mehr die große Presse, weil die haben das ja alles schon beschrieben letztes Jahr. Also jetzt sind wir gerade noch so ein bisschen am Rudern, dass wir den Laden wieder richtig vollkriegen. Ne? Aber das kriegen wir schon noch hin.
Also, das ist kein Problem. Wir sind gerade landesweit im Radio. Die Leute, die werden dich überschwemmen in den nächsten Wochen. Unter anderem vielleicht auch dein eigenes Kabarettprogramm, das müssen wir auch noch kurz ansprechen. Eisigulp,
Ja.
Tagebuch eines Komikers. Stimmt es, dass der Premierentermin schon stand, obwohl du noch gar nicht wusstest, was du da eigentlich machen sollst?
Das ist richtig, ja. Es hat mich ein alter Veranstalter vom Bodensee angerufen, der hat gesagt, Eis, jetzt gehst du mal wieder auf die Bühne. Ja, sage ich, aber ich habe jetzt gar kein neues Programm und so. Ja, dann mach halt jetzt was. Ja, ich sagte, ich weiß gar nicht, ob ich noch Lust habe so richtig. Ich habe es die ganze Zeit gedreht und es war eigentlich gut so. Ja, komm jetzt. Dann habe ich gesagt, gut, gib mir einen Termin. Dann haben wir im März letzten Jahres da einen Termin ausgemacht. Und dann musste ich es einfach machen. Ja. Also da hatte ich dann 5 Monate Zeit, wollte es eigentlich dann in Kenia schreiben, bin ich aber dann irgendwie auch gar nicht dazugekommen, weil da ein Haufen Trouble war gerade. Und dann kam ich zurück und dann habe ich das wirklich so in 3 Wochen habe ich mir das dann so aus der Birne gequetscht. Aber lustigerweise, das hat sehr gut funktioniert.
Das Schöne ist, es ist Teil 1, das heißt, man kann sich eventuell auch noch auf den zweiten und den dritten Teil freuen.
Mit
Ja.
ziemlicher Sicherheit, so wie ich das jetzt sehe. Ich sehe es jetzt selber, als ich so mein Leben Revue passieren habe lassen. Es gibt so viele schräge Momente und jetzt begreife ich auch langsam, wie ich früher auf bestimmte Themen und Nummern gekommen bin, die alle natürlich irgendwo einen Zusammenhang haben mit den Lebenserfahrungen und so. Ja. Und das werde ich jetzt schön langsam alles verbraten.
Ich werde es mir in München auf jeden Fall anschauen.
23. September.
Genau, auch in der Komödie Bayerischer Hof.
Lustigerweise eigentlich nicht der ideale Spieltag, aber so wie es ausschaut, ist es jetzt schon ganz gut voll. Ein paar Karten gibt es noch, aber bitteschön.
Ich habe sie mir gestern schon gekauft. Also zum Schluss dieses Gesprächs noch eine Frage, die wir all unseren Gästen hier stellen und Gästinnen. Heute gerne auch an dich und ich bin gespannt, was rauskommt. Was bedeutet für dich denn persönlich Glück?
Glück ist, wenn man lieben kann, lieben darf und zurückgeliebt wird. Das ist, glaube ich, mit Abstand das Glücklichste, was man im Leben verspüren kann. Echte, wahre Liebe.
Das ist höchstwahrscheinlich eine der schönsten Antworten bisher. Also vielen Dank dafür.
Ich danke, ja.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.